Sarene überlief ein eiskalter Schauder beim Anblick der grimmig dreinblickenden Krieger.
»Ida Stormy«,
flüsterte sie. In den Augen der Männer war Härte zu sehen. Sie waren bereit zu töten, bereit, ein Blutbad anzurichten. Zuerst widersetzte sich der Kutscher Sarenes Befehl, schneller zu fahren, aber nur wenigen Männern fiel es leicht, sich einer wild entschlossenen theoischen Prinzessin zu widersetzen. Sie kamen kurze Zeit später beim Palast an und Sarene sprang aus dem Gefährt, ohne zu warten, bis der Kutscher die Treppe hervorgezogen hatte. Ihr Ruf hatte mittlerweile beim Palastpersonal die Runde gemacht und die meisten wussten, dass es besser war, ihr aus dem Weg zu gehen, wenn sie durch die Korridore schritt. Die Wachen vor Iadons Arbeitszimmer hatten sich mittlerweile ebenfalls an sie gewöhnt und seufzten lediglich resigniert, während sie die Türflügel für sie aufstießen. Der König verzog bei ihrem Anblick schroff das Gesicht.
»Was immer es ist, es muss warten. Wir befinden uns in einer Krise.«
Sarene ließ die offenen Handflächen auf Iadons Schreibtisch niedersausen, so dass das Holz erbebte und der Halter für die Schreibfedern umfiel.
»Was, im gepriesenen Namen Domis, glaubt ihr, tut ihr da?«
Iadon lief vor Wut rot an und erhob sich.
»Es hat einen Angriff auf Mitglieder meines Hofstaates gegeben. Es ist meine Pflicht, einzuschreiten. Erspart mir eine Predigt über eure Pflicht, Iadon«, entgegnete Sarene. »Ihr habt nun schon seit 10 Jahren auf einen Vorwand gewartet, um Elantris zu zerstören. Nur der Aberglaube des Volkes hat euch bisher zurückgehalten.« »Na und?« fragte er kalt. »Von mir werdet ihr diesen Vorwand nicht geliefert bekommen«, rief sie. »Zieht gefälligst eure Männer ab!«
Iadon schnaubte verächtlich.
»Gerade du solltest zu schätzen wissen, wie schnell ich reagiert habe. Schließlich war es deine Ehre, die durch den Angriff verletzt worden ist.«
»Ich bin durchaus in der Lage, meine Ehre selbst zu verteidigen, Iadon. Diese Truppen machen alles kaputt, was ich in den letzten Wochen erreicht habe. Es war ohnehin ein törichtes Unterfangen«, erklärte Iadon und ließ einen Packen Papiere auf den Schreibtisch fallen.
Das oberste Blatt bog sich in dem Luftzug und Sarene konnte die darauf gekritzelten Befehle lesen. Die Wörter »Vernichtung« und »von Elantris« stachen ihr ins Auge, unübersehbar und unheilvoll.
»Geh auf dein Zimmer zurück, Sarene«, sagte der König. »Das hier wird in ein paar Stunden vorüber sein.«
Mit einem Mal kam es Sarene in den Sinn, wie sie aussehen musste, das Gesicht rot und aufgequollen von den Tränen, das einfache, einfarbige Kleid fleckig vor Schweiß und dem elantrischen Dreck und ihr zerzaustes Haar in einem Zopf zurückgebunden, der in Auflösung begriffen war. Die augenblickliche Unsicherheit verschwand, als sie erneut den König ansah und die Zufriedenheit in seinen Augen gewahrte. Er würde die ganze Schar hungernder, hilfloser Menschen in Elantris abschlachten lassen. Er würde Lebensgeist umbringen lassen. Alles ihretwegen.
»Hört mir gut zu, Iadon«,
sagte Sarene mit scharfer, kalter Stimme. Sie hielt den Blick des Königs stand und sah dank ihrer beinahe 1,80 Meter Körpergröße auf den kleineren Mann hinab.
»Ihr werdet eure Truppen aus Elantris zurückrufen. Ihr werdet die Menschen dort in Frieden lassen. Ansonsten erzähle ich den Leuten, was ich über euch weiß.«
Iadon schnaubte.
»Hohn, Iadon?« fragte sie. »Euch wird gewiss ganz anders zumute sein, wenn alle Welt über die Wahrheit Bescheid weiß. Ihr wisst selbst, dass man euch längst für einen Narren hält. Die Leute tun so, als würden sie euch gehorchen, aber ihr wisst tief in eurem Herzen, dass sie euch mit ihrem Gehorsam verspotten. Ihr glaubt, sie hätten nicht von euren verlorenen Schiffen gehört? Ihr glaubt, sie hätten nicht darüber gelacht, wie bald ihr König arm wie ein Baron sein würde? Oh, sie haben Bescheid gewusst. Wie wollt ihr ihnen gegenübertreten, Iadon, wenn sie erst einmal erfahren, wie ihr tatsächlich überlebt habt? Wenn ich ihnen zeige, wie ich euer Einkommen wiederhergestellt habe, wie ich euch die Verträge mit Theod verschafft habe, wie ich eure Krone gerettet habe.«
Sie betonte jede einzelne Bemerkung, indem sie ihm mit dem Finger gegen die Brust stieß. Schweißperlen traten ihm auf die Stirn und er fing an, sich unter ihrem unnachgiebigen Blick zu winden.
»Ihr seid ein Narr, Iadon«, zischte sie. »Ich weiß das, eure Adligen wissen es, und die Welt weiß es ebenfalls. Ihr habt nach einer großen Nation gegriffen und sie mit euren habgierigen Händen ausgequetscht. Ihr habt das Volk versklavt und Arelons Ehre beschmutzt, und trotz allem wird euer Land immer ärmer. Selbst ihr, der König, seid so verarmt, dass ihr eure Krone nur mit Hilfe eines Geschenks aus Theod aufbehalten könnt.«
Iadon wich entmutigt zurück. Der König schien in sich zusammenzuschrumpfen, sein arrogantes Auftreten zerfiel vor ihrer Wut.
»Wie wird das aussehen, Iadon?« flüsterte sie. »Was wird das für ein Gefühl sein, wenn der ganze Hof weiß, dass ihr in der Schuld einer Frau steht, noch dazu eines törichten Mädchens? Ihr werdet entlarvt. Jeder würde wissen, was ihr seid. Nichts als ein verunsicherter, unbedeutender, unfähiger alter Mann.«
Iadon ließ sich kraftlos in seinen Sessel fallen. Sarene reichte ihm eine Schreibfeder.
»Widerruft!«
forderte sie. Mit zitternden Fingern kritzelte er einen Gegenbefehl an das Seitenende und stempelte das Schreiben dann mit seinem persönlichen Siegel ab. Sarene griff nach dem Papier und stolzierte aus dem Zimmer.
»Arche, halte die Soldaten auf! Sag ihnen, dass neue Befehle auf dem Weg sind!«
»Sehr wohl, Milady«,
erwiderte das Seon und schoss den Gang entlang auf ein Fenster zu. Die fliegende Kugel konnte sich schneller vorwärts bewegen als selbst ein galoppierendes Pferd.
»Ihr da!«
befahl Sarene und schlug mit dem zusammengerollten Stück Papier gegen den Brustpanzer der einen Wache.
»Bringt das hier nach Elantris!«
Der Mann nahm das Schreiben unsicher entgegen.
»Lauft!«
befahl Sarene. Er tat es. Sarene verschränkte die Arme und sah zu, wie der Mann den Gang entlang stürzte. Dann wandte sie sich dem zweiten Wächter zu. Er fing an, unter ihrem Blick nervös zu werden.
»Ich werde sicherstellen, dass er gut ankommt«,
stotterte der Mann und lief rasch hinter seinem Gefährten her. Einen Moment blieb Sarene stehen, dann drehte sie sich wieder zum Arbeitszimmer des Königs um und zog die Flügel der Tür zu. Das Letzte, was sie sah, war Iadon, der zusammengesunken in seinem Sessel saß, die Ellbogen auf dem Schreibtisch und den Kopf in die Hände gestützt. Der König schluchzte leise vor sich hin. Als Arene Elantris erreichte, waren die neuen Befehle längst eingetroffen. Iadons Türwachen standen unsicher vor dem Tor. Sarene schickte die beiden zum Palast, aber der Hauptmann weigerte sich abzuziehen. Er behauptete zwar, den Befehl erhalten zu haben, nicht anzugreifen, aber keinen Befehl, der besagte, sie sollten sich zurückziehen. Kurz darauf traf ein Eilbote mit dem Befehl ein, genau das zu tun. Der Hauptmann warf ihr einen gereizten Blick zu und befahl dann seinen Männern, zum Palast zurückzukehren. Sarene blieb noch eine Weile und machte sich die Mühe, die Mauer zu erklimmen, um auf den Platz hinunterzusehen. Ihr Essenskarren stand verlassen in der Platzmitte. Davor lagen verstreut kaputte, umgedrehte Kisten. Tote konnte sie ebenfalls erkennen, Gefallene aus den Reihen der Angreifer, deren Leichen nun im Dreck verwesten. Sarene erstarrte. Ihre Muskeln versteiften sich. Einer der Toten bewegte sich noch. Sie beugte sich über das steinerne Geländer und starrte auf den gefallenen Mann. Die Entfernung war zwar groß, aber sie konnte dennoch deutlich seine Beine ausmachen, die mehrere Meter von seinem Oberkörper entfernt lagen. Ein kraftvoller Hieb hatte ihm die Taille durchtrennt. Eine derartige Verletzung hatte er unmöglich überleben können. Doch widersinnigerweise fuhren seine Arme trotzdem in hoffnungsloser Willkür durch die Luft.
»Gnädiger Tod«,